2015 Bundespressekonferenz.
Der Römer, man, sie haben geringe Aussicht auf Anerkennung.
Sie haben Polizei, wir haben deutsche Soldaten.
Sie haben Polizei, wir haben die Vereinigten Staaten.
Sie haben Polizei, wir haben gute Erfahrung.
Sie haben Polizei, wir haben Videoüberwachung.
Sie haben Polizei, wir haben ein Gesetzespaket.
Sie haben Polizei, ganz sicher ist es nicht so konkret.
Sie haben Polizei, wir haben Gewalt aus politischen Gründen.
Wir haben Paragraph 10.000, deswegen wird eine Verzögerung stattfinden.
Sie haben Polizei. Wir haben das deutsche Militär.
Wir haben Tornados.
Wir haben die Bundeswehr.
Sie haben Polizei. Wir haben das deutsche Militär.
Wir haben Raketen.
Wir haben Marine.
Und Herr.
Sie haben Polizei. Wir haben Kraus Maffei Wegmann.
Sie haben Polizei. Wir haben das Bundeskriminalamt.
Sie haben Polizei.
Wir haben Grenzkontrollen.
Sie haben Polizei. Das kann niemand wollen.
Sie haben Polizei. Wir haben Staatsanwaltschaften.
Sie haben Polizei. Wir haben Tochtergesellschaften.
Sie haben Polizei.
Wir haben die Verbindungsdaten.
Das ist in dem Gesetzentwurf geregelt bei schwersten Straftaten.
Aber da kann Herr Plate, was die Gesetze anbelangt, sicherlich mehr zu sagen.
Sie haben Polizei.
Wir haben Erkenntnisse.
Die Bundesregierung begrüßt die Ergebnisse der Geständnisse.
Sie haben Polizei.
Wir haben das Teil und das Geld.
Wir haben alles, was der Bundeskanzlerin gefällt.
Aber Sie haben Polizei.
Sie haben Polizei.
Sie haben Polizei.
Wir haben das deutsche Militär.
Wir haben große Panzer.
Wir haben die Bundeswehr.
Sie haben Polizei.
Wir haben die Bundeswehr.
Wir haben die Sturmgewehre.
Wir haben Innenminister de Maizière.
Ja, da summt die Popperze.
Ja, hier ist das Penta-Radio vom Chaos Computer Club Dresden und es ist Dezember. Was haben wir da für einen lustigen Clip oder ihr habt nur den Ton davon gehört?
Ja, und zwar war das ein Musikvideo, ein lustiges von der Bundesgangsterkonferenz. und zwar die als Antwort halt auf von dem Lied von Jan Böhmermann, ich hab Polizei. Ja. Und ja, kann man sich immer auf YouTube angucken. Also sind halt so verschiedene Konferenzen lustig zusammengeschnitten.
Mit den größten Verbrechern. Ja, wir haben auch heute ein Thema. Normalerweise machen wir ja immer so einen Jahresrückblick. Obwohl, nee, letztes Jahr hatten wir auch schon ein Thema, ne? Genau, es gibt keine Jahresrückblicke mehr, seitdem die Jahre immer schlechter werden. Deshalb beschäftigen wir uns lieber mit positiven Sachen im Penta-Radio. Ja, weil ja gerade auch der Dezember immer ein positiver Monat ist. Auch dieses Jahr. Dieses Jahr sind wir nicht vorproduziert übrigens, ne? Wir sind live. Ja. So, die letzten Jahre haben wir immer vorproduziert im Dezember. Und was steht natürlich im Dezember an? Der Kongress. Das, wo sich alle Hacker am meisten freuen. So, kleine Kinder freuen sich auf Weihnachten und so. Chaos Communication Kongress, der sich direkt an die Weihnachtszeit anschließt, und zwar vom 27. bis 30.12. im Kongresscenter in Hamburg. Karten sind schon ausverkauft, wenn ihr jetzt das erste Mal davon hört, so schade, Pech gehabt.
Aber es gibt wieder
wie immer super
Streams.
Streams, ja.
Und wahrscheinlich, also wenn es jetzt so weiterläuft wie bisher, dann wären noch die Mitschnitte ziemlich schnell, also mit einem Versatz von manchen Tagen.
Meistens konnte man sogar schon während der Vorträge streamen.
Naja, es kann ja nicht schon hochgeladen werden, wenn es gerade aufgenommen wird. Also,
aber so mit kurzem Versatz, also ja. Irgendwie, das ist echt die Fnord News Show, konnte man immer streamen.
Ja, also der Fahrplan ist ja auch schon online eine Weile und da ja, kann man sich schon die Vorträge angucken, die man da dann anschauen will.
Dann hat man auch das erste Vierteljahr von 2016 gleich schon was zu tun. Weil es einfach so unglaublich viele sind.
Ja, man kann ja auch manche Sachen auch parallel. Wo sie auch wieder, ich weiß nicht, ob was jetzt siehst, nochmal zum ersten Mal, wo sie diesen Konfliktmanager, ich glaube, es war schon letztes Jahr so.
Letztes Jahr gab es den, glaube ich, auch.
Also, dass man da guckt, hier mich interessiert das Thema und das Thema und dann machen das ganz viele und dann wird dann halt mit Algorithmen dann eine Lösung gefunden, wo sich wenig Vorträge überschneiden, die Leute gleichzeitig interessiert.
Ja, ich habe den auch. Hab da durchgescrollt und habe festgestellt, dass ich sehr viele Talks mir angucken werde, will und das aber auf gar keinen Fall alles schaffen werde. Ja, aber vielleicht löst der Konfliktmanager ja einige Konflikte.
Nein, das ist ja schon jetzt fest.
Ja, also Kongress wird super. Ich freue mich drauf. News. Da war noch was. So, auch wir haben News diesen Monat. Und zwar, was ist passiert? Bash sucht ein Logo. Der absolute Hammer. Und jetzt überlegt also man sich
Bash,
so...
Bash diese...
diese alte Shell da.
Shell, die man da auf seinem...
So, die man halt
Linux drauf hat, wenn man so ein Terminal öffnet.
Genau. Diese Terminal... Das Programm, was das da läuft, das ist Bash meistens, steht für Burn Again Shell. Und auch wenn das schon Knochenbein alt ist, so braucht auch so ein Projekt irgendwo ein Logo. Und deshalb haben die sich jetzt gesagt, so, neues Logo. Und es gab da halt schon irgendwie konkret so drei Kandidaten, die jetzt meiner Meinung nach auch nicht so sehr voneinander variieren. Und dann wurde gesagt, ja, lass die Community jetzt abstimmen, welches es wird. Und da gibt es aktuell ein Google-Vote, so, wo man dann auf 1, 2 oder 3 für das Bash-Logo klicken kann. Ist das nicht toll?
Und was steht da so zur Auswahl?
Ich dachte, mir ist denn heute schon... Ne, das sind, also du wirst lachen, also du wirst richtig lachen. Das sind lustigerweise... Habe ich es jetzt schon zugemacht?
Oh, ich habe hier, glaube ich, gerade den Link. Wenn er dann lädt. Das sind relativ einfache Logos.
Ja, genau. Und das sind aber halt drei. Also ich finde halt, da ist kein großer Unterschied. Also
sind ja irgendwie so ein paar, so eine, wie so eine Art Monitor oder sowas. So ein Röhrenmonitor.
Ja, aber vor allen Dingen Röhrenmonitor, ne? Ja. So ein Kasten.
So ein Röhrenmonitor, wo so auf dem einen so ein bisschen so Schrift, so eine Art Schrift angedeutet drauf ist und auf dem anderen so ein Dollarzeichen und dann noch mehr Schrift.
Ja. Also, weiß nicht.
Aber die Frage ist, wo wird denn das dann angezeigt? Also man startet ja Bash eigentlich nie direkt. Das wird ja halt irgendwie immer im Hintergrund.
Naja. Keine Ahnung, da gibt's dann wahrscheinlich von Linux-Logo oder so, kann man sich dann mal das Bash-Logo auch anzeigen lassen. Und sonst kommt das auf die Webseite, wenn du dann... Gibt's das? Also, was ist die offizielle Webseite?
Ich nehme jetzt mal das zweite Logo. So.
Habe ich auch gemacht.
Okay.
Und das wird's auch
werden. Also das mit dem Dollarzeichen.
Ja, genau. Das wird's halt auch werden. Offensichtlich, bis jetzt haben irgendwie so 19.000 oder sowas abgestimmt. Und wenn du weiter runter scrollst, hast du da irgendwie Antworten ansehen, bisherige Antworten ansehen. Und dann kriegst du ein Tortendiagramm. Also das ist auch alles Manager-tauglich, so dass dann der Bash Enterprise Manager dann dort entscheiden kann, welches Logo das wird. Also ich hätte ja auf Muscheln getippt, weil es ja eine Shell ist. Irgendwie. Also das wäre halt auch lame gewesen. Ne? Aber ich meine, einen Würfel als Monitor. Also so sehen doch Monitore heutzutage nicht mehr aus.
Ja, eher so ein Laptop, wo dann so eine Shell drauf ist. Aber naja.
Ja, aber was will man da halt auch für ein Logo nehmen? Also ich hätte ja eine Idee, wenn jetzt in Mode ist, für alles Logos zu machen, hätte ich eine Idee für ein Fortran-Logo. Einen Dinosaurier, der so von so einem Hinkelstein erschlagen wird.
So, was ist denn noch so passiert?
So, weil es ist alt und fällt dir ständig auf den Fuß.
Ja, noch eine andere Software, die man für die es auch schon lange ein Logo gibt, was sich wahrscheinlich nicht mehr so schnell ändert wird, und zwar Java. Also Oracle muss jetzt bei Java-Updates in Zukunft auf ältere Versionen hinweisen. Also die wurden von der US-Aufsichtsbehörde FTC dazu verdonnert, Java zu entfernen von als alten Versionen.
Ja, warum? Was müssen die Java entfernen? Okay, warum mussten
die ja, weil sie haben halt quasi, die patchen halt immer so den Java-Version, immer die aktuelle, und die alten Java-Versionen, die bleiben halt dann drauf, und weil Leute halt auch gerne mal so Updates wegklicken, hat man die dann immer noch drauf und dann sind das halt, halt Virenschleudern und die Virenscannern erkennen das dann auch manchmal als Trojaner und
Ach so, wenn man so Betriebssysteme hat, wo man Virenscanner drauf braucht.
Genau. Und es hat dann jeder so einen schönen Paketmanager, wo sich das dann aktuell selber aktualisiert und deswegen müssen sie jetzt in Zukunft da ein bisschen nachbessern, ansonsten kommen dann halt saftige Strafen von der FTC.
Was ist die FTC?
Die Federal Trade Commission, das ist so okay. Eine amerikanische Aufsichtsbehörde.
Krass, krass. Naja, also was auch Probleme hatte mit Versionen von Programmiersprachenversionen, wenn man es mal so sagen darf, ist Joomla. Das Content-Management-System. Die wollten einen Patch rausbringen, um eine Lücke, wo ein Angreifer Code ausführen hätte können, schließen. Und haben diesen Patch eingereicht, so, um diese Lücke zu schließen. Und haben dann festgestellt, naja, irgendwie ist das nicht überall gefixt. Und es lag halt daran, dass halt die Lücke dafür. Dass die Lücke an der PHP-Version hängt. Und jetzt haben sie halt zusätzliche Fixes für Administratoren, die halt nicht checken, welche PHP-Version sie haben und das halt nicht entsprechend
updaten. Aber kann man die einfach überprüfen, welche PHP-Version man läuft und dann irgendwie.
Ja, genau. Und da haben die jetzt irgendwie so Additional Fixes, Patches.
Benutzt Joomla noch jemand? Also ich dachte, das wurde das jetzt nicht irgendwie von WordPress als das CMS abgelöst?
Keine Ahnung. Also ich habe Joomla nie benutzt und ich bin jetzt auch nicht böse drum. Aber ich frage mich, warum ist so ein Kram halt immer noch in PHP? Also können wir das nicht besser?
Ja, das geht jetzt wahrscheinlich nicht so schnell weg.
Content-Management-Systeme irgendwie in anderen Sprachen, die cool sind? Fällt dir da was ein?
Ja, es gibt nie so richtig irgendwie was sich so breit in die breite Masse durchgesetzt haben.
Clone, also
das,
was Python?
Ja, das gibt's schon, aber es ist halt auch ein bisschen hakelig an manchen Stellen. Naja, das Ding ist halt bei PHP, was sie halt gut hingekriegt haben, warum sie halt so verbreitet sind, warum es jeder benutzt, es ist halt ziemlich einfach irgendwo auf so einen Server installiert und man haut es dann halt drauf und dann hat man irgendwie schon so Datenbanktreiber und alles mit vorinstalliert und es hat sich halt dann durchgesetzt irgendwie. Das haben halt die anderen Frameworks in anderen Programmiersprachen, es ist halt immer ein bisschen schwieriger, da musst du halt wenn man sich irgendwas mit Rails einrichtet, dann sitzt man da erstmal eine Weile. Ja.
Krebsgeschwür. Egal. PHP-Bashing können wir ein anderes Mal wieder. Ja, Sicherheitslücke im Grub-Bootloader.
Daniel, was ist da passiert?
Na, ich glaube, das kannst du besser erklären. Ich habe das auch nur so am Rande mitverfolgt.
Also letztendlich ist das ja irgendwie ein Fehler, den man erzeugt, indem man 28 mal Backspace drückt in den Bootloader und was passiert dann?
Dann umgeht man das Grub-Passwort, sofern man es überhaupt gesetzt hat.
Aber wenn meine Festplatte verschlüsselt ist, bringt es doch 0 Punkte.
Ja. Was? Wenn deine Festplatte verschlüsselt ist.
Das sollte ja sowieso so sein.
Also Leute, verschlüsselt eure Festplatten, dann seid ihr auch nie von...
Dann kann Grub auch scheiße sein.
Das stimmt so nicht ganz. Ich meine, was ist mit den Betriebssystemen, die das Grub-Passwort selber zum Verschlüsseln dann ihre...
Stimmt, das
gibt es auch. ...benutzen? Also da fällt mir jetzt PCBSD halt ein an der Stelle. Die hat man auch noch so. Quasi dein Grub-Passwort ist automatisch.
Naja, aber dann muss man ja aber trotzdem das richtige Passwort eingeben, sonst geht ja die Verschlüsselung nie auf.
Ja. Okay.
Und es gab noch einen Bug, und zwar das ist vielleicht eher weniger für den Heimanwender, aber mehr für so das Internet relevant, und zwar in der im Router, in dem Router Juniper, das ist halt so ein großer, wichtiger Hersteller im Internet, wenn es um Router geht, gab es im Quellcode auch so diverse Backdoors, die unter anderem den Remote-Zugriff ermöglichen, weil dort ein Standard-Passwort gesetzt ist. Und noch eine andere Lücke, bei der man das VPN, also das Netzwerk, was man da mit dem mit dem Router aufbaut, knacken kann. Und da war halt dann halt, da warten halt mal kurz diese Netzwerkadministratoren etwas unruhig. Und das wurde dann aber auch recht schnell wieder gefixt. Also die Sicherheitslücke war in ScreenOS drin, also dass die Software, die auf Juniper läuft, die ist, glaube ich, basiert irgendwie auf FreeBSD. Also auf einer auf einem Fork davon.
Ja, Faden verloren.
Ja.
Kannst du dazu was sagen?
Zu dem Bug explizit? Ja. Nee, habe ich gar nicht mitbekommen.
Bug in großen Routern. Mehr weiß ich dazu leider auch nicht.
Na gut, aber das, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass solche Bugs ja recht häufig vorkommen.
Ja.
Ah, das war jetzt ja konkret ein Backdoor, die da drin war. Also das war neben Bug. Das war eingebaut.
Das war eingebaut direkt so.
Ja.
Das war so beabsichtigt.
Ja, also eins davon soll angeblich auf einem bekannten NSA-Backdoor basieren.
Ah, na gut, das lässt das Ganze ja wieder in einem ganz anderen Licht quasi darstellen.
Also ist die Frage, wie lange das eigentlich schon so bekannt ist und wie viel.
Na, könnte man ja nachgucken. Ich meine, wenn JunoS vielleicht irgendwie so die Sourcen da offen sind, könnte man ja.
Wahrscheinlich dann halt nicht.
Die letzten Revisionen mal so durchblättern und gucken, ob da der Code identisch ist. Oder
seit 2013.
Das ist bestimmt nur für Updates.
Aber was man sagen muss, bei diesen Routerherstellern kriegt man ja relativ lange solche Sicherheit-Updates.
Ja, wenn man kräftig in die Tasche langt.
Ja.
Tja, man kann alles kaputt machen. Double Paid Traffic bei Hetzner.
Ja, und zwar.
Was ist das?
Normalerweise funktioniert, also wenn man so Internetprovider hat, dann tun die ja untereinander im Internet, haben die sogenannte Peering-Abkommen, also das sind so Verträge, in denen festgelegt wird, wo und wie der Verkehr zwischen den Netzen ausgetauscht wird. Also das Internet ist ja ein Netz von vielen Netzen. Und da gibt's halt so, also normalerweise funktioniert das so, wenn man man guckt halt, wo sind jetzt die Kunden, wo geht jetzt mehr Traffic, also mehr Verkehr raus aus dem Netz in das andere Netz oder umgedreht, also wie so das Verhältnis ist. Und in der Regel ist es ja dann so, dass wenn man halt mehr Verkehr anfordert, dann bezahlt man in der Regel was. Wenn sich's halt ausgleicht, dann sagt man, ja, wir haben ja beta was davon von diesem Abkommen, also machen wir das, ist das kostendeckend. Und bei der Telekom ist es jetzt so, dass es ja halt Netz ist von Leuten, die da irgendwie Zugänge kaufen. Also das ist ja ein Internet-Service-Provider, zu dem man als Kunde hingeht in der Regel. Und deswegen geht eigentlich mehr Verkehr aus diesem Netz raus. Aber trotzdem ist die Telekom eher der Meinung, dass auch die anderen Leute, die quasi das, die da mit dem Netz verbunden sind, für den Verkehr, der da angefordert wird, bezahlen müssen. Und da hat der
also sozusagen, dass der Dienstleister auch dafür zahlen muss, dass er dir genau. Pakete schickt.
Also dass beide Seiten sind, also dass die sowohl von ihrem Kunden da das Geld haben wollen, als auch von den anderen Internet-Providern, die da oder den anderen Service-Providern, die da mit verbunden sind. Und das ist halt im Fall von Hetzner, das ist halt ein großer deutscher Rootsurfer-Anbieter, also da kann man sich so seinen Rootsurfer mieten. Und die hatten dann halt das Problem, dass dieses Peering mit der Telekom ziemlich ausgefüllt war. Das ist übrigens an vielen Punkten mit einer Telekom mit der Stelle. Die, normalerweise sagt man so, man baut die Leitung so aus, dass sie also nie über 70% ausgelastet sind. Und bei der Telekom ist es halt immer maßlos überfüllt. Und deswegen hat die, und Hetzner wollte jetzt das eigentlich jetzt nicht extra Geld für diesen Ausbau weiter finanzieren, aber damit quasi die Leute, die da bei Hetzner ihren Server haben, jetzt nicht im Regen gestehen lassen werden, haben sie die Möglichkeit ihnen angeboten, dass man dafür 5 Euro zusätzlich besser angebunden wird mit seinem Server. Das ist jetzt eigentlich relativ viel, wenn man sich überlegt, wie viele Internetprovider es so im Netz gibt. Und wenn man jetzt für jeden Internetprovider, der da irgendwie an Hetzner angebunden ist, da nochmal 5 Euro hinlegt, würde sich das schon ganz schön summieren. Und was man dann bekommt, ist dann sozusagen eine extra Anbindung an die Telekom, weil dann teilweise wirklich diese Bandbreiten da komplett nicht mehr Internet nennen kann, da um bestimmte Uhrzeiten da auch runtergeht.
Was ist denn das für das? Eine Zeitschaltuhr fürs Internet?
Ja, also gibt es da so einen Wiki-Eintrag, wo die da beschrieben haben, warum und wie die das da gemacht haben.
Ja, sollten wir verlinkern, wa?
Ja.
Okay, sind wir soweit mit den News durch, oder? Man will noch irgendjemand was sagen, so zum Ende des Jahres, irgendeine Sache. Nee. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine Musik und fangen dann an mit unserem eigentlichen Thema. Und zwar Let's Encrypt. So, das war System Magic. Und das kommt aus dieser lustigen BSD-Sammlung. Das hat sich echt eingebürgert, ne? So, ich habe ein paar Mal aufs Dach gekriegt, weil ich hier immer bloß 8-Bit-Musik gespielt habe. Und dann kam irgendjemand mal mit diesen BSD-Liedern und jetzt spielen wir hier immer BSD. Ah, das ist ja auch
hat
gut
das
eigentlich, so.
Hat das mit unserem BSD-Radio-Sendung angefangen oder kam das schon vorher?
Nee, ich glaube, das kam danach. Ich glaube, das haben wir danach erst entdeckt. Oder war das bei der... Ich weiß es nicht, vielleicht kann das ja mal jemand recherchieren.
Ja.
Aber ja, die sind eigentlich auch echt nicht schlecht.
Und wenn man
das Problem ist,
man kann den Text auch mal, also man ist auch mal ganz der Text passt halt auch mal ein bisschen so zu unserem Radio, also man kann sich den vielleicht auch mal die Songtexte auch mal durchlesen, weil die sind ziehen sich immer auf die BSD Release und was da neu ist und
ich habe da auch so ein paar meine Highlights, so, also das sind teilweise sehr lustige Texte.
Ja. Also, wollen wir mal zum Thema kommen?
Wir haben ein Thema,
wir
stimmt.
Ein Thema,
wir
ja.
haben ein Thema, surprise,
zwar,
surprise.
Es geht heute um Let's Encrypt. Das ist das Projekt, was Mozilla vor ein paar Jahren angefangen hat zu arbeiten. Und zwar geht es darum...
ist nicht diese Programmiersprache.
Das ist keine Programmiersprache. Und zwar geht es darum, dass man einfach und automatisiert und ohne zu bezahlen... Zertifikat erstellen kann. Das braucht man halt, um das Web zu verschlüsseln. Also
damit das HTTPS geht.
Damit das HTTPS ist
und dein Browser ist. Dir dein grünes genau. Schlösschen links auf der in der Ecke anzeigen kann.
Genau, also für das sogenannte TLS oder also halt für die Authentifizierung der Webseite.
Letztendlich ist es Transportwegverschlüsselung, sodass deine Daten zwischen dir und dem Datenempfänger.
Zwischen dem Browser und dem
genau,
Server.
Zwischen dem Browser und dem Datenempfänger, Facebook.com oder so, verschlüsselt sind. Und nicht irgendwie unverschlüsselt durch die endlosen Leitungen des Internets fliegen.
Wir hatten ja auch schon mal im Penta-Radio im Juni 2010 eine Sendung über SSL, hatten wir es damals noch genannt, gemacht. Da haben wir da so ein bisschen erklärt, so wie diese Verschlüsselung funktioniert. Also das ist die letzte halbe Stunde oder so. Also was so symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung ist und wie sich da die Schlüssel, die da dann zum Verschlüsseln benutzt werden, generiert werden. Also den kann man da vielleicht nochmal dazu sich anhören. Also wie gesagt, also man hat jetzt diese Let's Encrypt und bekommt dann solche Zertifikate und die braucht man halt, um dass man wirklich weiß, dass der Webserver, mit dem man gerade redet, auch der Webserver ist, den man erreichen will, für das sogenannte TLS-Protokoll.
Das steht für Transport Layer Security.
Genau, also wer schon mal so einen E-Mail-Client konfiguriert hat, der wird da vielleicht nur mit Begriffen überhäuft, die man da als Option auswählen kann. Also dann gibt es irgendwie so SSL, TLS, Start-TLS. Und im Prinzip ist das eigentlich so immer wieder das gleiche Protokoll. Es sind halt verschiedene Versionen. Also es fing halt an, dass Netscape irgendwann mal in dem Browser, also erkannt hat, dass man vielleicht auch, dass man den Browser, die Webaufrufe verschlüsseln sollte, weil damit jemand dazwischen nicht den Verkehr mitschneiden kann. Und dann fing das halt so an, dass es halt so SSL V2 gab und dann ein Jahr später auch SSL V3. Das sind halt so Protokollversionen, die man heute eigentlich nicht mehr unbedingt verwenden will.
Weil die alle kaputt sind.
Weil die alle kaputt sind. Also,
wie lange hat's gedauert? Die erste SSL-Version, die hatte ja schon einen super Start.
Ja, die wurde eigentlich nie veröffentlicht. weil so bei so einem Vortrag, bei einer Präsentation, hat anscheinend jemand so jetzt in der gleichen Zeit wie der Vortrag da so ging, da das Protokoll geknackt. Also und ist auch so ein bisschen, das begleitet so die gesamte die Geschichte am Anfang von SSL, dass es da halt verschiedenste Sicherheitslücken gab, also dass da
Broken by Design sozusagen.
Na, zumindest die ersten Versionen, das musste so ein bisschen wachsen.
Heranreifen.
Ja. Heranreifen. Ja, und dann haben wir ja auch solche Sachen wie Heartbleed, wo dann Implementierungen angegriffen wurden.
Dazu hatten wir ja auch Penta-Radio-Sondersendungen und... Nee, eine Sondersendung nicht, aber es war auf jeden Fall mal Thema.
Okay. Naja, was man halt mittlerweile benutzen will, ist TLS in der Version 1.2, die dann halt also der aktuelle Standard ist und dann gegen, angreifbar ist gegen solche Attacken wie Poodle oder so, wo dann mit JavaScript, was irgendwo in der Webseite drin ist, dann immer wieder irgendwelche Anfragen generiert werden und wo dann so Stück für Stück dann der Verkehr entschlüsselt werden kann.
Was ist so der Major Unterschied zwischen TLS und SSL? Oder ist das
eine? Naja, also eigentlich könnte man TLS eigentlich auch als SSL
V4
sehen. Es wurde halt immer weiter verbessert. Zum Beispiel war es am Anfang halt möglich in SSL V2, dass man sagt hier, dass man so seine, dass der Angreifer in der Mitte einfach sagt, so jetzt schließe ich mal die Verbindung. Und der Client oder die andere Seite dann quasi gar nicht gesehen, wurde jetzt die Verbindung von dem Surfer zugemacht oder
von jemand Dritten.
Ja, genau. Ja. Das waren so die ganzen Kinderkrankheiten. Aber das ist halt bei Verschlüsselung auch häufig so, dass die halt immer so eine gewisse Halbwertszeit hat, dass die halt immer...
Ich glaube, das ist das falsche Wort, aber die brauchen halt eine Weile, ehe die gereift sind.
Ja. Also was, wo man vielleicht nochmal den Unterschied machen könnte, also es gibt halt immer die so Sachen wie SSL, TLS und dann gibt es noch so Sachen wie Start, TLS.
Was ist das jetzt schon wieder?
Ja, und zwar, wenn man jetzt auf so ein zum Beispiel so ein E-Mail mit einem E-Mail-Server redet, dann gab es halt früher mal die Zeit, wo es, oder gibt es vielleicht auch heute noch so eine Menge Server, die da keine Verschlüsselung unterstützen. Und das will man jetzt, wenn man jetzt an diesen Port da anfragt, wissen wir das ja noch nie, ob die das jetzt wirklich unterstützen oder nicht. Und also fängt man dann an, mit Start-TLS diese Sitzung da aufzubauen. Und dafür fängt man an, das in, also da fängt man an, das quasi in, bei zum Beispiel bei SMTP sagt man da, starte mal das SSL und dann fängt er erst an, irgendwie die Verbindung zur Verschlüsselung, währenddessen der bei SSL oder TLS dann sofort dieses Protokoll startet.
Also so wie halt ich das verstanden habe, ist, dass du im Unterschied zu halt regulären SSL oder TLS Communications an der Stelle nicht den Port halt wechselst. Also quasi diese benutzen halt in der Regel halt andere Ports. Also HTTP läuft auf Port 80 und SSL 443. Hier in dem Fall wird dann einfach die vorhandene Plaintext-Kommunikation genommen und dann einfach verschlüsselt. Also quasi SMTP bleibt Port 25 halt mit Start TLS. Oder?
Genau.
Und das Spannende nämlich an der Sache ist, als ich das letzte Mal irgendwelche Cisco-Route mal patchen musste, hatte ich halt so gelesen gehabt, da gab es angeblich einen Bug in einer Riesenreihe von Cisco-Switchen, die nämlich dieses Bit, was es dann das setzt, das jetzt der Client Start TLS halt anfordert, explizit entfernt bei der Kommunikation.
What?
Ja, das heißt, du hast dich da in dem Netzwerk, in deinem Firmennetzwerk da mit deinem Laptop dran connected
oder fehlt einfach die Authentifizierung oder wird dann default auf Plane zurück?
Ja, das wird default dann auf Plane geschmissen. Und wenn dein Client da jetzt nicht irgendwie sofort Alarm schlägt, findet halt Kommunikation halt statt.
Ja, das ist doof.
Ist halt blöd, wenn jetzt Clients beim ersten Mal automatisch erstmal versuchen, was überhaupt der Server unterstützt und dann schmeißt er das einfach raus.
Genau, deswegen kommt da nie an der Stelle eine verschlüsselte Kommunikation zustande. Kann man jetzt...
Also Start-TLS ist halt eine Möglichkeit, eine verschlüsselte Verbindung aufzubauen.
Genau.
So, zwischen einem Client und einem Server. Und das halt möglichst sicher, ohne halt irgendwie sein Private-Key-Passwort unverschlüsselt durch das Netz zu jagen.
Also dein Passwort zum Beispiel, ja.
Ja. Gut.
Was halt bei TLS noch zu sagen ist, ist jetzt... Diese Verschlüsselungsalgorithmen, die da jetzt zum Einsatz kommen, die sind austauschbar. Also Es gibt da also eine Menge von Algorithmen, die da spezifiziert sind. Und je nach Version von der Gegenseite werden dann halt verschiedene sogenannte Cypher unterstützt. Und man muss sich dann halt irgendwie darauf einigen, welches Cypher man da benutzen will. Und da muss man dann halt auch aufpassen, dass man sich da nie auf so eine ganz schlechte Verschlüsselung einigt. Was auch häufig passiert.
Also sprich dann so eine Downgrade-Attacke.
Zum Beispiel, also es gibt immer diese Downgrade-Attacke, dass man jetzt von...
dass man irgendwie einen Request stellt und sagt, ey, ich kann bloß diese Kack-Version von Krypto und dann verschlüsseln wir darüber, damit ich deine Krypto brechen kann.
Ja, genau. Deswegen wurde zum Beispiel SSL V3 komplett abgeschalten im Browser, weil dann zum Beispiel auch...
Dann werden also bald nur die guten Krypto-Algorithmen verboten, damit die ganzen Geheimdienste noch den Verkehr entschlüsseln können. Sagen so, ja, wir machen jetzt überall Krypto, damit euch keiner abhören kann, und dann machen sie letztendlich irgendwie so eine... Ich könnte hier, ne, Verschwörungstheoretiker.
Damit hast du gar nicht so Unrecht. Du kannst hier nur mal die Liste der Empfehlungen, die auf der NSA.gov-Seite stehen, angucken.
Was empfehlen die da so?
Na, wenn du irgendwie so SHA-1 noch empfiehlst heutzutage. Mit irgendwie 256.
Also ein Signaturalgorithmus, mit dem die Zertifikate überprüft werden.
Ja. Welchen nimmst, der hat in anderen Kreisen schon längst Eis gebrochen und denkst so gut.
Ja, und dann haben die noch amazing Rechenpower, ne?
Das kommt auch hinzu.
Ja.
Damit
kann ich auch vielleicht noch einen Vortrag zum Thema TLS auf den Kongress empfehlen. Und zwar, der Vortrag lautet Go to Fail. Also eine Referenz auf diesen Heartbleed-Bug in OpenSSL. Und da wird die Geschichte
war
davon...
War Go to Fail Heartbleed-Beat? Das war doch dieser SSL...
Stimmt, das war was
anderes. iOS
oder
stimmt, so.
Das
war auf jeden Fall Apple mit GoToFail.
Ja. Also wird die ganze Geschichte von SSL so ein bisschen runtergebrochen. Also werde ich mir dann wahrscheinlich auch mit anhören.
Also ihr könnt einen Penta-Radio-Moderator live und in Farbe irgendwo in diesem Raum auf dem Kongress vermutlich sehen. Ja, das wisst ihr, ihr habt jetzt einen offiziellen Treffpunkt sozusagen.
Ja. Unter 10.000 Leuten.
Unter 10.000 Leuten. Aber du kannst ja mal winken oder so und dir Penta-Radio auf die Hand schreiben.
Genau. Also neben der Verschlüsselung ist halt immer noch wichtig, dass dass man nicht nur verschlüsselt, sondern dass man auch validieren kann, also dass man wirklich sieht, dass der andere, der vorgibt. Ansonsten könnte man einfach, wenn man jetzt irgendwie das Netzwerk dazwischen kontrolliert, zum Beispiel wenn man irgendwie einem das WLAN gehört oder so, könnte man dann einfach selber diese Verbindung da abfangen und halt selber dieses Verschlüsselung, also dieses TLS-Protokoll starten und den Verkehr zwischendurch entschlüsseln und dann wieder verschlüsseln und hätte dann so einen genannten Man-in-the-Middle-Angriff, mit dem man dann, mit der quasi die Verschlüsselung dann sinnlos werden würde. Weil dann, das wird doch gar nicht so selten gemacht, wie man das denkt. Es gibt zum Beispiel so Unis, also es gab mal so eine Uni, da wurden die Studenten dazu gezwungen, ein bestimmtes Zertifikat in ihrem Betriebssystem zu installieren, damit die Uni da an einem bestimmten Punkt den Verkehr entschlüsseln kann, um sie dann wieder zu verschlüsseln.
WTF.
Ja, und es gab auch auf den letzten Datenspuren gab es so eine Installation. Ich wusste nicht, ob es jetzt letztendlich auch mit... Also es war zumindest ursprünglich so angedacht, dass man dann auch so ein Programm hat, was dann halt den... Also man war so ein WLAN, man hat sich dort eingeloggt. Der hat halt alle den ganzen Verkehr über so einen Proxy geschickt. Der hat dann halt geguckt, der will es auf die Webseite drauf. Generiere ich mal schnell so ein Zertifikat, was dir für diese Webseite passt. Dann entschlüssel ich den Verkehr, guck halt nach Bildern, bring das auf so eine Leinwand und dann verschlüssel ich den Verkehr. Und dann hat man dann sozusagen gesehen, alle die ganzen Bilder, die Besucher da so sich angeguckt haben.
Das war auf den Datenspuren, ja. Im Mathe-Land.
Genau, mit dem Tool Man in the Middle Proxy.
Ja.
Im ITM Proxy.
Genau. Und deswegen will man halt wirklich dieses diese Zertifikate überprüfen.
Und damit man Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat.
Genau. Und dafür braucht man aber so eine Instanz, der man vertraut. Also das funktioniert so, man hat sogenannte Certificate Authority, also eine kurz CA. Das ist halt so eine...
Das ist eine Instanz, die, wenn ich dir sage, hier, ich bin der und das steht da, und du mir sagst, ja, ich bin der und das steht da, die ich fragen kann, ja, stimmt das, was der mir gesagt hat?
Genau, also man... Das Vertrauensmodell funktioniert so, dass man halt, also man hat so einen großen Web, dass man halt nie alles selber prüfen kann, dass man das irgendwie so eine, also das Modell funktioniert so, dass man da irgendwie so eine Organisation hat, die das übernimmt. Und die stellt einem dann so ein Zertifikat aus und mit dem kann man dann bestimmte Verbindungen, also diese Transportverschlüsselung da verifizieren.
Also zu sagen, mein Browser muss das halt immer noch unterstützen sozusagen.
Genau, also das Wichtigste, die Voraussetzung ist dafür, dass man, wenn man jetzt so ein Zertifikat, also damit man so einem Zertifikat vertraut, hat man halt so eine Sammlung von Zertifikaten in seinem Browser oder in seinem System irgendwie installiert. Da gibt es im Wesentlichen zwei Datenbanken, die da gepflegt werden. Die eine von Mozilla und die andere von Microsoft. Und die schauen sich halt diese Organisationen an, wie die arbeiten. Da sind dann noch so bestimmte Regeln festgelegt, was man machen muss, um so eine CA zu werden. Dann muss man zum Beispiel seinen Code von einer Firma überprüfen lassen. Und ja, wahrscheinlich auch einen gewissen Geldbetrag über den Tisch schieben. Ich weiß nicht, wie da die Regelungen sind. Und dann kann...
Also die Firma muss dir dieses Zertifikat ausstellen, damit du selber Zertifikate ausstellen kannst, oder?
Ja, und zwar funktioniert das so, also wenn ich jetzt mir selber so ein Zertifikat also haben will für meine Webseite zum Beispiel, da stelle ich mir erstmal selber so einen privaten Schlüssel. Das kann man zum Beispiel mit OpenSSL machen. Da gibt es auch ein paar GUI-Programme dafür. Und diesen privaten Schlüssel, von dem macht man so einen Fingerabdruck. Und das nennt man dann, das ist dann der, und dort schreibt man dann noch in diesen, und dann macht man so einen Certificate Signing Request, nennt sich das. Also da schreibt man dann rein, ja, ich habe hier diesen privaten Schlüssel und ich will jetzt diesen privaten Schlüssel für folgendes, folgenden Dienst oder folgende Sache verwenden. Und das schreibt man dann mit in diesen Signing Request rein. Im Falle von Webseiten oder so zum Beispiel E-Mail-Servern oder so weiter, also irgendwas, was auf einer Domäne basiert, also wo ich jetzt überprüfen will, ja, gehört hier C3D2 wirklich, also ist C3D2 wirklich jetzt das die richtige Seite, die ich da jetzt erreiche, dann schreibe ich das halt dort mit rein und gebe das dann dem CA. Es war bisher so, bei vielen CAs ist das so, dass die haben halt so eine Webseite, da lädt man dann diesen Signing Request hoch, dann muss man seine Domäne validieren. Das kann man zum Beispiel machen, indem man eine E-Mail geschickt bekommt an diese Domäne. Das ist so zum Beispiel bei CA-Zert so, das ist so eine freie CA. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass man das auf so ein kleines HTML-Schnipsel in seine Webseite einbaut, was dann an einer bestimmten Stelle liegen muss, was dann überprüft wird. Und ja, das gibt es dann noch eine Möglichkeit, wie man das überprüfen kann. Ich glaube, da gab es noch irgendwas, Also nicht, was zwei wichtig
war. Ja, ich glaube mit DNS TXT-Records.
Ach so, dass man da in seine Domänen, in seine Subdomänen an einer bestimmten Stelle einen Textschnipsel reinschmeißt, der dann ausgelesen wird. Ja, das ist halt die sogenannte Domain Validation. Das ist halt plus so ein Teilaspekt, den so eine CA abdeckt. Es gibt auch die Möglichkeit, Organisationen zu validieren. Also wenn man so eine Firma ist und man will jetzt E-Mails verschicken über so eine Verschlüsselung, die sich da S/MIME nennt, und dass jetzt eine bestimmte E-Mail-Adresse wirklich einer bestimmten Person oder einer bestimmten Organisation gehört, dann gibt es die sogenannte Organization Validation. Und dafür muss man dann zum Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel eine E-Mail ist, dann muss man dann jetzt gucken, muss man jetzt beweisen, dass man wirklich die E-Mail besitzt. Und wenn man zum Beispiel eine E-Mail empfängt darauf, oder es geht auch noch so weit, dass man, wenn man wirklich jetzt Personen validiert, dass man da sein Personalausweis fotokopiert und hinschickt.
Das ist aber eher in der Organization Validation drin.
Ja, genau.
Okay.
Ja. Also da wird dann wirklich verifiziert, dass man jetzt eine bestimmte Person ist. Das wird ja bei CA-Cert auch gemacht. Also da gibt es dann sogenannte Assure, zu dem man hingeht. Die hat dann so ein Formular, was dann ausgefüllt wird, wo dann mit so einem Personalausweis überprüft wird, ob jetzt diese ganzen Daten da stimmen. Da kriegt man dann Punkte und steigt dann, also hat dann wieder irgendwie...
Ja, das sind halt so eine Hackordnung. Wer da viele Pünktchen sammelt und andere halt Assured und hat unterzeichnet und selber halt Assured ist und so, dann kannst du halt...
Ja, also mit so einer Vertrauen...
Dann bist du dann der Ober-CA-Zert,
genau,
und kriegst dann Sachen, so eine goldene Umhängeschleife.
Ja, also in der Regel, also der CA-Zert macht das ja, ist das ja auch so eine Art, wie so ein Verein organisiert. Und die machen das, also die nehmen jetzt kein Geld dafür, für diese Dienstleistung, währenddessen andere CAs da schon so Preise haben. Also was, weiß ich nicht, was für eine Organisation, also wenn man sich als Person validieren will, was bezahlt man da?
Als Person validieren?
Ich weiß zum Beispiel, man kann, wenn man jetzt bei einer Uni kann man sich, glaube ich, ein S/MIME-Zertifikat holen, also an der TU Dresden.
Ja.
Also kann man dann... Das kostet nichts. Da kann man dann beweisen, dass man dann wirklich jetzt irgendeine E-Mail-Adresse @TU Dresden besitzt und kann das...
Das ist auch sinnvoll, weil dann kann man halt auch Ende zu Ende verschlüsseln und...
Ohne dass man jetzt diese...
Und signieren seine Mails, und das ist schon extrem hilfreich. Und das ist gut, dass die Uni das macht.
Ja, aber war nicht irgendwie das Problem, dass die auch irgendwie in die Schlüssel geben? Also vorher die Schlüssel generieren und dann erst übergeben? Also das Problem ist, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass sie quasi die Schlüssel, mit der man dann letztendlich auch die E-Mails verschlüsselt, vorher generieren und dann geben, so zusammen mit dem Zertifikat, damit das dann sein E-Mail-Client installiert. Und das hat aber dann einen Nachteil, dass sie halt auch die E-Mails wieder entschlüsseln können, und das will man vielleicht nie unbedingt. Also man will vielleicht eher selber den Schlüssel generieren und nur das Zertifikat, ja, das von denen bekommen.
Das ist ein Problem.
Das macht man ja halt auch mal bei Webseiten. Das wäre ja dann blöd, wenn dann CAXY dann plötzlich die Webseiten von allen möglichen Surfern wieder entschlüsseln könnte.
Ja.
Ja.
Das stimmt. Das wäre natürlich echt doof.
Und dann gibt es noch die sogenannte Extended Validation. Also kannst vielleicht du nochmal was dazu sagen?
Ja, ich hatte mich vorhin so noch halt in der Zeit, da bin dann zum Putsch, deswegen dachte ich, du bist schon bei der dritten. Was man auf alle Fälle zu diesen drei im Leveln sagen kann, dass eins aufs andere dann halt immer teurer wird. Also das ist definitiv eine Frage des Geldes.
Also wenn ich da zu einer CA gehe und sage, hier, zertifiziere mich für irgendwie eine Domain, dann kostet mich das noch relativ wenig. Wenn ich irgendwie eine ganze Organisation habe, noch mehr. Und genau, wenn ich dann extended to me and my person...
Da bist du bei mindestens so 10.000 aufwärts und haufenweise Checks auf dem Wegen. Also du musst da quasi als Kleinfirma halt nackig sein und sehr liquide sein, um da quasi in diesen Bereichen auch halt mitspielen zu können. Meinetwegen, wenn man jetzt selber CA-Betreiber werden möchte.
Ja. Ja, vielleicht nochmal kurz auf die CA-Cert zurückzukommen. Also das Problem war halt, oder was halt immer noch bei CA-Cert, dass also die meisten CAs sind halt irgendwie in dem Betriebssystem vorinstalliert. Das ist halt wichtig bei Webseiten, dass da wirklich der Browser verifiziert, das Zertifikat da überprüfen kann. Und bei CA-Cert war halt das Problem, dass die das eben soweit nicht waren. Die waren halt ein paar Linux-Distributionen vorinstalliert. Aber eigentlich nie so, also mal kurz in Firefox. Aber nie so wirklich so, hat es nie wirklich die richtige Verbreitung gefunden. Deswegen war das dann immer so ein bisschen ein Benutzerproblem, also dass man kann dann sonst so einen Dienst aufsetzen, sich dann so ein CA-CA-Zertifikat holen, vielleicht auch noch ein paar Leuten erzählen, dass sie das CA-CA-Zertifikat da sich installieren sollen.
In ihren Browser rein.
In ihren Browser. Ja. Aber ist halt nie so jetzt für irgendeine...
Es ist halt nicht irgendwie so, du setzt deinen Service auf und hast HTTPS und alles ist fein und die Leute können es benutzen, sondern du musst dich halt erst um so ein scheiß Zertifikat kümmern.
Ja, dann muss
was
man
meistens noch Geld kostet. Oder man hat halt so einen freien so eine freie CA wie halt CA-Cert zum Beispiel. Was allerdings dann schon wieder Mozilla ist, weil unter Debian in Mozilla ist das nicht drin, ne?
Doch, es gibt diese sogenannte CA-Certificates-Package.
Ja.
Das ist auch, glaube ich, wenn man sich OpenSSL hat installiert schon, wird das, glaube ich, mitgeladen, oder ich glaube allgemein müsste das einfach halt drauf halt installiert werden. Kann man sich ja mal halt anschauen. Man hat, also ihr könnt mal nach etc SSL reingehen, CERT reingehen und da mal nach den Files euch auflisten und da sind per Default, was nicht, 550 oder so drin? RootCAs?
Also auf
dem man einfach mal, den dein Betriebssystem per Default vertraut.
Also wenn man sich dann so allein so die Namen durchliest, also irgendwie so eine chinesische Railway, also ja. Zug, irgendwas. Also das sind halt, ja, es sind ja halt ziemlich viele drin. Manche gehen dann auch so weit und fangen dann mal an, so einzelne wieder zu entfernen, denen sie jetzt nie so vertrauen. Das Problem ist halt, man braucht, also es reicht halt aus, wenn jetzt eine von diesen CAs, die da irgendwie drin sind, wenn man die irgendwie hintergeht oder wandert. Und dann kann man sofort in allen Browsern, kriegt man, also, oder in allen, wird dann von allen Clients dann akzeptiert, weil man sich dann sofort SSL-Zertifikate selber stellen kann und ja, dann ist das Vertrauensmodell sofort gebrochen.
Na gut, aber das betrifft halt selber RootCAs. Also halt in der Regel hast du ja eine Unterteilung in halt RootCAs und dann noch Intermediate-Zertifikate, die du dann von Drittstellen, also quasi halt innerhalb der Firma, aber dann von halt anderen Bereichen halt ausgestellt bekommst. Also mit RootCAs selber erstellen die ja keine Zertifikate jetzt aus, in dem Fall, sondern...
Ja, das sind dann so Zwischenschritte. Aber das reicht auch, wenn man so ein Zertifikat hat, man kommt dann sofort, ist dann sofort gültig.
Na klar, auf jeden Fall.
Also muss man eigentlich von ausgehen, dass eigentlich jede Regierung eigentlich für irgendwelche Dienste Zertifikate ausstellen könnte.
Na, jede Regierung, die was von sich hält, oder nein, immer jeder Geheimdienst, der was von sich hält.
Ja, also die werden überall, die wahrscheinlich überall irgendwie ihr eigenes Jahr haben. Irgendwie.
Bestimmt, also könnte ich mir gut vorstellen, ja.
Also die paar Millionen hat man dann auch noch.
Das ist auch, glaube ich, jetzt nochmal so ein interessanter Punkt. Da das Erstellen von Zertifikaten zumindest in den letzten Jahren immer ziemlich großer Krampf war, also mit OpenSSL umzugehen, sich dann passende PEM-Files irgendwie zu erzeugen, die dann...
Also PEM-Files sind was?
PEM.
Jetzt muss ich also da kommen halt...
Bisschen halt im Hirnkram.
Ja, wenn du mir solche Begriffe bringst, musst du dir dann noch erklären. Ja, gab's immer.
Warte, na gut, okay, jetzt so vom Aufbau her weiß ich das jetzt gar nicht ganz, aber die Files, die du da speicherst, sind ja .keys-Files, .certificate-signing-request, CSR und.
Also das, PEM. Was man seiner CA dann vorlegt.
Ja, und PEM ist doch eigentlich das kombinierte, nach irgendeinem RFC kombinierte File sein, wo du quasi Passwort und CERTs dann halt in einem File drin halt hast.
Also das, was man dann seinem Webserver gibt, um...
Genau, so als Chain von diesen Keys halt. Genau, können wir gleich mal nachgucken. RFC 1421, wen es interessiert. gut, aber jetzt...
Wo war es jetzt stehen geblieben?
Genau, da das eigentlich bis vor Let's Encrypt noch mit ziemlich viel Aufwand verbunden war, haben sich ja deswegen auch Provider dazu halt entschlossen, das angenehmer gegenüber halt ihren Kunden zu machen, wenn es jetzt ein Bezahl-Service halt ist. Also halt eine RootCA, die dir gegen Geld Zertifikate halt ausstellt. Indem sie dir nämlich auch die privaten Keys vorgenerieren.
Das ist ja genau das, was er gerade...
Genau. Also du gehst halt hin, sagst, hier, ich hätte gerne halt einen Zert, dann bezahlst du das und kannst dann
bei dir... Wir schicken dir dann den Key per...
Das war, glaube ich, bei Stot SSL so.
Da ist es, na, da ist beides möglich. Das heißt, du kannst jetzt, du kannst einmal deinen privaten Key über die Hard-Website erstellen und dann auch später das CSR halt unterschreiben lassen und dann das fertige Zert bekommen als PEM-File. Oder du, und das lässt dann nur das CSR halt unterzeichnen. Das geht auch. Also das heißt, du kannst einmal dein CSR dort hochladen, dann wird es halt unterzeichnet und dann kannst du es halt benutzen und dein privater Key liegt trotzdem noch auf deinem Webserver zum Betreiben dann der Hard-Website und zum Benutzen. Ja.
Also.
Achso, nee, ich wollte eigentlich nur darauf halt hinaus, da gab's ja diesen Vorfall, dass auf amerikanischen Territorialen hat Hoheitsbereich und quasi da hat, also alle Firmen, die, glaube ich, in Amerika als amerikanische Firma gezählt sind, mussten dann. Also hat eine Anfragen von Geheimdiensten bekommen, um quasi die privaten Schlüssel dann an der Stelle halt rauszurücken. Solche halt RUCAs.
Die RUCAs selber?
Ja, also die CAs halt.
Ja, so wenn sie die Schlüssel halt vorgenerieren, dann haben sie sie ja auch da, ne?
Und genau, und dann können sie natürlich sie rausrücken.
Das ist natürlich kacke und du selber hast gar keinen Einfluss darauf.
Genau.
So ja, also was man halt immer noch machen kann, ist, dass man, also wenn man jetzt nicht unbedingt von jedem anderen Client sofort als gültig markiert werden will, dass man sich sagt, ja, ich werde meine eigene CA und generiere meine eigenen Schlüssel. Da gibt's ja auch so, da hast du doch eine Softwareempfehlung, dieses.
Es gibt halt mehrere Software-Tools, die man dafür benutzen kann. Also meine definitive Empfehlung ist für den Schnupperkurs quasi in Richtung eigener RUCA zu betreiben, ist XCA. Gibt's, glaube ich, für Linux, FreeBSD, Windows, Mac, und, irgendwie für alle möglichen Plattformen. Ist ein super Tool und mit einem schönen Assistenten und da kann man sich dann so durchklicken und sich seine eigene RUCA machen, dann seine eigene CA und dann seine eigenen Certs erstellen und unterschreiben lassen. Sehr empfehlenswert. Für Konsolen-User, klare Empfehlung unter FreeBSD zumindest. Ich habe es für Linux noch nicht gefunden. SSL-Admin gibt es in den FreeBSD-Ports. Tolle Software, also tolles Shell-Skript.
Ja. Also man macht dann, es gibt dann zum Beispiel immer die Möglichkeit, dass man halt selber so ein Root-Zertifikat hat, also so ein Oberzertifikat, was man dann überall installiert und wovon man dann halt diese anderen Zertifikate ableitet. Und dann gibt es auch die sogenannten selbstsignierten Zertifikate, wo man dann halt auch diese Fehlermeldungen bekommt im Webbrowser, die mittlerweile immer schwerer geht wegzuklicken, wo man dann also ein Zertifikat erstellt, was dann sich selber signiert, indem es gibt so ein Bit, was da gesetzt ist, das CA-Flag. Und dann ist es halt so in sich geschlossen. Also man kann damit theoretisch, wenn man das jetzt so, wenn man da viel Zeit investiert, da auch selber sich so, also seine eigenen Dienste also selber validieren. Es gibt dann auch die Möglichkeit, wenn man so Dienste implementiert und die dann so intern benutzt, dass man das Zertifikat, also nicht mehr der CA vertraut, sondern sagt, ich vertraue nur dem Zertifikat selber. Das ist nur genannte Pinning. Also da baut man dann in seine Anwendung, seinen Browser dann ein, für diesen Service akzeptieren nur dieses Zertifikat und kein anderes. Ja, und das ist alles, also was man damit alles machen kann, dafür gibt es diesen Standard, der heißt X509.
Na, das Spannende ist ja eigentlich, dass so ein RUCA immer, also sich eine RUCA immer ja selbst quasi hat.
Ja, das ist so quasi die oberste Stelle. Also das haben vielleicht noch nie so richtig erklärt. Und zwar baut man da sogenannte Ketten, also Chains auf. Also man kann mit so einem oberen Schlüssel, kann man wieder einen unteren unterschreiben und dann
zieht
sich das so durch.
Man hat sozusagen der oberen Vertrauen dann so und so viele unterer und du musst
ja, man kann die dann nach unten hin noch einschränken, was sie dürfen. Also zum Beispiel, man kann jetzt ein Zertifikat so bauen, dass die jetzt, dass das jetzt nur noch eine bestimmte für eine bestimmte Domain jetzt nur noch Zertifikate unterschreiben darf. Und ja, das kann man auch bei gewissen CAs sich kaufen, wenn man da ein bisschen Geld hinlegt. Da wird dann noch ein bisschen mehr abgeprüft.
Na, Wollen wir das gleich mal auf das X509 Compliance Data eingehen? Wegen,
also ja, also das
ist so vom Aufbau her. Also was das eigentlich hat so beinhaltet, das PKI, also diese Public Key Infrastruktur. Zum einen das Verwalten und das Managen von Public Key Zertifikaten und natürlich auch ganz wichtig ist Zertifikats Revoking.
Also Widerrufen von.
Genau.
Also ich quasi. Ich sage so, das ist jetzt nicht mehr meins. Ich will das nicht mehr. Das ist doof.
Genau.
Ja. Das ist halt auch das ist so ein bisschen der Kostenpunkt bei so einer CA, also wo die halt ziemlich viel Infrastruktur dafür vorhalten müssen, weil solche, es gibt dann so Surfer, die halten dann so Listen vor, wo alle Zertifikate drauf abgelegt sind, die jetzt nicht mehr gültig sind. Und die Clients, also der Browser zum Beispiel, der prüft solche Listen mit einer bestimmten Periode so. Ob vielleicht die Seite, auf die man gerade ist, vielleicht auch dazu gehört. Und das sind halt auch gerne so Ziele für Attacken. Also wo dann, wenn man diese Liste, also wenn man diese Server halt nicht mehr erreichbar macht durch so einen DDoS-Angriff, dann ist halt, ja, dann kann der Browser das nicht mehr überprüfen. Weswegen auch manche Browser dann das so ein bisschen optional machen.
Interessant zu überprüfen. Was heißt optional? Also Firefox macht es ja eigentlich per Default, wenn er solche Zertifikate kriegt. Chromium und Internet Explorer nicht.
Was, diese Listen zu überprüfen?
Genau, also dieses Online-Certificate-Status-Protokoll, was da benutzt wird an der Stelle. Diese halt Revoke-Listen von den halt jeweiligen Root-CA-Servern halt abzufragen. Start-SSL ist da in den letzten 2 Jahren ganz schön in Verruf dazu geraten, dass natürlich, wenn ihre Kisten halt abstürzen durch irgendeine DDoS-Attacke, dann auch automatisch deine Webseite nicht halt erreichbar ist. Weil der Client das dann einfach ablehnt. Sagt, oh, ich kann das OCSP da halt nicht abrufen und ich blocke jetzt einfach mal weg. Und dann kannst du halt die Seiten so nicht mehr halt aufrufen. Oder die haben halt irgendeinen krassen Delay. Das heißt, vom Unterzeichnen des Zertifikates, also zur halt Ausstellung hin, zu dem Admin dann, der es dann auf der Kiste dann quasi hat importiert und dann sein Daemon hat neu startet, damit es dann eigentlich halt online ist, hin zur, bis es dann in der OCSP-Liste dann auf den jeweiligen Root-Betreibern halt auftaucht, können manchmal bis zu 24 Stunden vergehen.
Und in der Zeit kann keiner die Seite besuchen.
Genau, ist Firefox, der dann einfach dicht macht und gar nichts anzeigt. Man hat eine Fehlermeldung. So von wegen, geht nicht.
Ah, das kenne ich auch, das habe ich schon mal gesehen. Wenn du so ein Zertifikat gerade mal frisch erstellt hast, dann. Also es geht auch bei frisch erstellten Zertifikaten, dass das erstmal eine Weile braucht, bis es dann gültig ist.
Und wer dann irgendwie so eine Extended Validation hat oder so, dann und ein bisschen mehr Zeit, dann geht's natürlich auch schneller.
Okay. Jetzt haben wir hier ausschweifend über Certificate Authorities geredet. Jetzt machen wir vielleicht mal.
Spannend finde ich halt an der Stelle ist, du kannst ja Zertifikate für verschiedene Sachen quasi benutzen, ausstellen. Also das heißt, du kannst ja auch Zertifikate ausstellen, nur weil du damit halt Webseiten betreiben möchtest.
Oder ja, hat das mal erzählt, was man E-Mails noch verschlüsseln kann und sowas.
Genau. Also cool ist dann, sich Zertifikate auszustellen, wo du E-Mails signieren kannst, aber nicht verschlüsseln kannst. Oder verschlüsseln kannst, aber nicht signieren kannst.
Wozu auch immer man das braucht. Also das Standard ist auch recht kompliziert. Also auch.
Ja, man kann da sehr viel lustige Sachen damit machen mit den Objekten.
Ja. Aber wie gesagt, jetzt, was jetzt das Ziel von Let's Encrypt war, dass man jetzt diesen ganzen Prozess da, der recht komplex ist und lang zeitaufwendig, also den zu vereinfachen, um das Web ein bisschen sicherer zu machen. Also dass Verschlüsselung vielleicht irgendwann mal so Standard wird. Also sie haben auch selber so ein. Und das haben sie halt gemacht, indem sie halt selber sagen, ja gut, dann müssen wir jetzt halt selber eine CA werden. Und was sie halt als zweite Neuerung da gebracht haben, ist, dass sie sich so ein neues Protokoll überlegt haben, wie man jetzt so einem Zertifikat kommt. Also die Zielstellung war, dass man jetzt nicht mehr wirklich so seinen Request da erstellt und also seine Domain da so langwierig die Domain hier validieren muss und bis man dann zu seinem Zertifikat kommt, sondern dass das alles irgendwie automatisch passieren kann und auch diese Erneuerung, also weil so Zertifikate sind halt auch nur bloß eine bestimmte Zeit gültig, dass das dann auch wieder automatisch erneuert werden kann. Und das Projekt, das haben, hatte ich das schon mal am Anfang gesagt, das im Kongress vorgestellt wurde?
Ja.
Ja. Ja, also die haben jetzt so
31 C3.
Genau, die haben jetzt so ein Jahr da dran, jetzt das noch die letzten Sachen da, die letzten Bugs da behoben und so weiter und haben sich da haben noch eine Weile gebraucht, bis dann wirklich mal von den Browsern akzeptierte Zertifikate generieren konnten. Also die haben da jetzt, das Problem ist ja, wenn man jetzt so Software hat, die jetzt ausgerollt wird, dass die jetzt irgendwie, wenn ich so ein Windows XP habe oder keine Ahnung was, irgendwas Gutes, was schon alt ist, dass die ja noch diese ganzen alten Zertifikate bloß haben. Und wenn man jetzt eine neue CA sich auch erstellt, dann will man ja auch von diesen Browsern
unterstützt werden
und dafür macht man dann was sich so Cross-Signing nennt. Also man geht zu einer anderen CA, lässt sich von der ordentlich prüfen, bezahlt wahrscheinlich auch wieder viel Geld und danach unterschreibt die das eigene Zertifikat, also stellt sich in die Vertrauenskette so darüber noch ein Stück und dann kann man halt anfangen, selber Zertifikate zu unterschreiben, die dann akzeptiert werden, weil es halt in der Kette noch so einen Knoten darüber gibt. Die Erstellung von Zertifikaten geht dann wie folgt. Also die haben dieses sogenannte ACME-Protokoll entwickelt. Das
ACME.
ACME. ACME, ich glaube, die haben es ACME oder so
genannt. ACME, ja. Wofür steht das?
Gute Frage. Also die haben es halt schön durchspezifiziert. Man kann das auch selber betreiben, solche Server, die dann dieses Protokoll sprechen, und der Client ist sowieso Open Source. Und das soll halt wirklich ohne Menschen, ohne dass da jemand irgendwie drüber gucken muss, dass das halt funktionieren. Und es geht halt so, dass man das spricht halt HTTP mit so einem Endpunkt von Let's Encrypt in dem Fall, aber die haben das noch offen gelassen, also wird es vielleicht in Zukunft noch eine andere Organisation geben, die da Endpunkt sein können. Oder man macht das halt nur intern so, dass man jetzt irgendwie so einen abgegrenzten Bereich hat, wo man jetzt so Zertifikate benutzen will. Und da sprechen die, hat man diesen Client, den lässt man jetzt auf seinem Server irgendwie laufen, der heißt Let's Encrypt, das ist der Standard-Client. Der spricht dann diese API-Schnittstelle da. Ach, API-Schnittstelle, jetzt habe ich es gesagt. der spricht dann mit dem Server von Let's Encrypt und sagt dann hier, ich will diese ich will jetzt diese Domain verifizieren, also ich will dafür, habe jetzt dafür mir schon einen privaten Schlüssel ausgedacht, also das generiert es halt auch gleich mit. Mhm. Dann hat man halt diese Domain, dann geht da der Server wieder daher und sagt, naja, jetzt will ich auch mal wirklich wissen, dass du die wirklich gehört. Und dann gibt es dann halt so verschiedene Möglichkeiten, wie man dann wirklich überprüfen kann, ob eben die Domain gehört. Eine Möglichkeit, das nennt sich HTTP 01. Also man hat halt einen Webserver oder Let's Encrypt startet selber so einen Webserver und man hat ja halt immer diese URLs und unter einer bestimmten URL und die da mit .wellknown/acme-challenge beginnt und dann so einen zufälligen Schlüssel. Dort soll man dann eine sogenannte Challenge hinterlegen. Also das ist halt ein bestimmter Key, den man halt vorher schlecht erraten sollte. Also der wird halt vorher in diesen Verbindung vorher ausgehandelt, was dann dort vorzufinden ist. Und mit diesem beweist man dann halt, dass eben diese Domänen da gehört. Und dass man halt auch diesen Privatschlüssel hat, den man da vorher sich generieren lassen hat. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man das Problem ist, ist jetzt nur auf einen bestimmten Dienst spezifiziert, aber man will vielleicht auch, also man, dafür bräuchte man jetzt einen Webserver oder sowas, aber manchmal will man zum Beispiel auch sowas wie einen E-Mail-Server haben, auf den man sich verbindet und dann wirklich zu checken, ob jetzt der E-Mail-Server der ist, den man da erreichen will. Und Da hat man das dann noch erweitert auf das TLS-Protokoll, weil dort gibt es so eine Besonderheit. Man hat ja so einen Surfer oder eine Adresse und auf die will man vielleicht verschiedene Domains akzeptieren. Und dann sagt man halt, bei diesem Protokoll hat man dann so eine zufällige Domain, die aber eigentlich nie gültig sein kann. Und wenn halt der Let's Encrypt Server kommt und genau diese Domain anfordert, dann hat man bewiesen, dass man diesen Zugriff auf diesen Webserver hat.
Und damit sind dann alle Subdomains, die auf diesem Webserver laufen, auch?
Nee, das geht pro, also man muss diese Validierung pro Domain machen, die man da.
Also auch pro Subdomain.
Genau, also okay. Es gibt auch nie die Möglichkeit, das zu sagen, erstell mir mal ein Zertifikat, also zumindest bei Let's Encrypt, das ist eine Beschränkung, das geht in die Beschränkung vom Protokoll, dass man beliebige Unterdomains da in so ein Zertifikat reinpackt, also wo man so ein Wildcard hat, also wo dann zum Beispiel www, Mail und sowas alles mit abgedeckt ist, ohne dass das vorher getrennt abgesichert geprüft wurde.
Ja, das sind halt neben dem Gammon-Name, also dem Hauptnamen, dann quasi noch als Alternatives-Names.
Also es sind halt verschiedene Felder.
Genau.
Also was man schon machen kann, ist, dass man sagt hier, also das haben wir auch auf unserer Webseite, wenn jetzt auf c3d2.de geht und dann auf dieses Browserschloss und dann auf jetzt muss ich direkt mal schummeln. Also wenn man dann drauf geht, dann sieht man, dass es wirklich von Let's Encrypt ist. Also wenn man dann auf zum Beispiel in Chrome auf Verbindung klickt, dann sieht man dann die Identität dieser Webseite wurde von Let's Encrypt
verifiziert. Ja, verified bei Let's Encrypt. Ja. Also auch im Firefox sehe ich das.
Ja. Wenn man dann zum Beispiel auf Zertifikatsinformationen nochmal drückt, dann aber im Chrome jetzt, im anderen Browser leicht weicht das ab. Dann kann man dann auch nochmal genauer sehen, dass es da auch noch andere Domains gibt, die da in diesem Zertifikat mit drin sind. Also wir haben da jetzt zum Beispiel noch pentamedia.org und das dann halt auch mit in dem gleichen Zertifikat drin, weil das auch vom selben Webserver ausgeliefert wird.
Das sind natürlich jetzt ganz schön viele Subdomains, ne? Hat in einem Zertifikat da unterzeichnet. Das bedeutet ja, dass du jetzt dieses Zertifikat dann auch für alle diese halt Unterdienste benutzt. Und ergo, wenn ich jetzt als Angreifer eine deiner Dienste kompromittiere, an der Stelle sowas wie, keine Ahnung, Wiki, c3d2.de, was ja wahrscheinlich eine halt andere Software ist als die halt Hauptseite jetzt.
Dann momentan eher,
komme ich auch halt an das Zertifikat quasi ran und könnte dann auch danach wieder rückwirkend die halt anderen Dienste damit kompromittieren.
Ja, na gut. Also in dem Fall ist es jetzt zum Beispiel so, dass jetzt ein Webserver davor ist, der die...
Lazy Admins.
Der ist die ganze... Wenn man E+ eine IP hat. Also jetzt eine Diskussion.
Naja, das ist halt...
ja, also ich habe halt auch mir... Ich habe das jetzt vergangenes Wochenende gemacht, das für unsere Webseite einzurichten. Also ich habe jetzt halt auch diesen Let's Encrypt Client genommen und der ist, also die sind jetzt wirklich am Anfang, haben
sie... Also die sind also eine CA und stellen gleichzeitig Software bereit, dass ich mir mein Zertifikat und sowas erstellen kann, automatisch. Die CA signiert mir das, das passiert automatisch und ich sage hier die und die Domain und dann läuft das. Quasi.
Genau, also entweder man hat so einen bestehenden Webserver, wo dann zum Beispiel schon so eingetragen ist, für welche Domains der zuständig ist. Und aktuell wird Apache und Nginx unterstützt. Mhm. Und die Idee ist, dass der halt diese Konfiguration sich da anguckt, sieht hier, ich muss jetzt für diese Domains da Zertifikate erstellen, dann kommt dann so ein Dialog hoch, also das ist textbasiert, aber so eine Oberfläche, die so in Text gemacht ist, so eine halbgrafisch. Und dann kann so man dann
Dialogfenster.
Ja, da kann man dann sagen, hier, ich will jetzt für die und die Domains, will ich das jetzt nicht haben. Und was sie auch noch machen, ist, dass sie vielleicht noch gleich mal gucken, ob man hier vielleicht die Verschlüsselungseinstellungen noch ein bisschen restriktiver macht. Also die bieten dann eben an, dass man dann zum Beispiel beim Apache direkt HTTP komplett deaktiviert, indem man alle Anfragen, die auf diesen unverschlüsselten Port gehen, dass die sofort auf das HTTPS umgeleitet werden und dass so ein Flag gesetzt wird, dass sich der Browser merken soll, dass er in Zukunft nur noch das über HTTPS machen soll. Also selbst wenn der Browser da, wenn man da manuell dann HTTP eintippt, ja, dann wird das sofort wieder vom Browser auf HTTPS umgeändert. Und das wäre vielleicht so eine schicke Sache, wenn das so alles so 100% funktionieren würde. Aber also dieses Problem, das Problem war, ist jetzt aktuell noch, dass dieses Lesen von der Konfiguration noch nie wirklich so fehlerfrei funktioniert. Also ich habe das wohl mal für die beiden Softwares, Webserver, die da unterstützt werden, habe ich das mal getestet, also für Nginx und für Apache, und in beiden Fällen hat es an irgendeiner Stelle irgendwie gehakt. Also Apache hat es wenigstens fehlerfrei auslesen können, die ganzen Domains, und hat das Zertifikat erstellt, aber dann hat es beim Eintragen nicht so richtig funktioniert, und bei Nginx hat er gar nicht erst meine Seiten gefunden, weil ich die irgendwie über extern, also mehrere Dateien da aufgesplittet hatte. Also ich habe das dann so gemacht, dass man, also gibt's die Möglichkeit, dass man dieses Verzeichnis, was der da sucht.
Also der durchsucht die Konfigurationsdateien von deinem Webserver, um die Domains rauszufinden,
genau,
für die der die Zertifikate.
Genau, um dann diese Domainvalidierung dazu starten, die ich erzählt hatte. Und was man aber auch machen kann, ist, dass man, also man, das Problem ist, dass man, wenn man so Let's Encrypt dieses Protokoll startet, und das könnt ihr eigentlich selber so einen Webserver starten, aber da ist ja meistens schon einer da, und dann soll ja die Anfragen trotzdem an denen weitergehen, und man will den Dienst jetzt nicht unbedingt unterbrechen oder stoppen. Und deswegen versucht es das irgendwie, die Konfiguration umzuschreiben. Aber was man machen kann, ist, dass man dieses Verzeichnis, also diesen Pfad, den es da abfragt immer, dieses .wellknown/acme-challenge, dass man sagt, hier dafür eine Regel einfügt, dass wenn das eine Anfrage für eine Domain an diesen Pfad geht, dass es automatisch in einem bestimmten Verzeichnis nachguckt, ob da eine Datei drin liegt. Und das kann man dann so im Let's Encrypt einbauen. Das Ganze nennt sich Webroot, was man da angibt. Und dann schreibt es dort halt einfach die Datei rein, und dann startet es halt so das Protokoll, und dann fragt dann irgendwann der letzte Encrypt-Server auf der URL nach, und der Webserver fragt, gibt dann die Challenge zurück. Also es hat eigentlich bis jetzt ganz gut funktioniert, die Vorgehensweise. Ja, dann hat man ein Zertifikat. Oder mehrere. Und die kann man dann auch wieder widerrufen. Das steht halt alles, wird halt alles in diesem Protokoll da spezifiziert. Und man kann sie auch automatisch erneuern. Also dass dann halt später wieder dieses Programm da gestartet wird, und dann ist schon vorkonfiguriert, welche Domains jetzt bereits vorhanden und in dem Account zugehörig sind. Und dann generiert er ein neues Zertifikat, so dass man dann zum Beispiel später, zum Beispiel sagt, hier, ich brauche jetzt bloß ein Zertifikat für eine bestimmte Zeit hier, so 30 Tage oder sowas, weil ich jetzt irgendwie so ein Event habe oder irgendwas. Und danach kannst du es gleich wieder wegschmeißen, und kann da gar nicht erst jemanden versuchen kommen, dann später noch dieses Zertifikat für irgendwas zu benutzen, weil es dann schon mehr gültig ist.
Das ist natürlich praktisch.
Ja. Man kann das auch selber, hast du schon mal erwähnt, man kann das auch selber betreiben. Also die haben diesen Serverteil, den sie da benutzen, dieses Folder, der ist auch auf GitHub. Das kann man sich dann kann man auch selber betreiben. Man ist dann zwar nicht im Browser drin, aber vielleicht kann man da irgendwie selber in seinen Browser dann sein eigenes Root CA dann einbauen und automatisch Leuten da anbieten, dass sie sich da gegen diesen Server authentifizieren. Es ist auch als Standard bei IETF vorgeschlagen, als Draft. Gibt es auch auf GitHub, kann man auch Pull-Requests hinschicken. Und es wird auch einen Talk wieder umgeben auf dem 32C3, also Da werden sie dann vielleicht noch, da wollen sie so ein bisschen über die Erfahrungen berichten, wie es so ist, so eine Certificate Authority aufzubauen, mit welchen Problemen man da zu kämpfen hat. Also wird bestimmt ein ziemlich interessanter Vortrag. Und ja, wenn man jetzt selber anfangen will, so mit Let's Encrypt, gibt es vielleicht nochmal so eine Software-Empfehlung von mir. Da gibt's diesen, das hatte ich natürlich auch vor uns mal getestet, das ist so ein anderer Webserver, der vielleicht nicht so ganz so kompliziert zu konfigurieren ist. Der ist auch relativ neu, der heißt Caddy. Und man kann den halt einfach so starten mit so zwei Parametern, die man dem übergibt. Also einen Parameter, wo man dann reinschreibt, hier, ich will jetzt für die Domain ein Zertifikat haben. Oder ich will jetzt die Domain benutzen. Und dann stimmt man noch den Lizenzvertrag von Let's Encrypt zu. Und dann startet der Dienst und also der Webserver und startet dann diese Domain-Validierung und generiert das den Privatschlüssel und dann das, nimmt das Zertifikat und so weiter. Und wenn dann alles fertig ist, also es ist halt wirklich bis die eine Zeile, wo man dann Enter gedrückt hat, dann hat man dann sofort einen fertig konfigurierten Webserver, der ein gültiges SSL-Zertifikat hat und ja, der dann nur noch HTTPS macht, wenn man das will. Ja, also ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Also es würde vielleicht auch so für kleinere Anwendungen.
Also für jeden, der jetzt irgendwie sagt, okay, ich schließe mir da irgendwo einen V-Server oder so und möchte da drauf jetzt irgendwie meinen persönlichen Blog drauflaufen lassen, um mich der Öffentlichkeit mitzuteilen und das Internet zu bereichern, kann dann sagen, okay, ich lade mir diesen Client runter, der sagt dem hier, ich habe den Webserver, du musst in das Verzeichnis gucken, es geht um die Domain. Und dann rödeltet und generiert mir das Zertifikat und macht dann alles für die Challenge klar. Und gleichzeitig ist Let's Encrypt halt auch diese CA, die dann wieder das Zertifikat signiert und dafür sorgt, dass die Browser deine Zertifikate akzeptieren können, damit auch deine Freundin verschlüsselt den Content abrufen kann.
Was sie auch machen, ist dann nicht unbedingt, man will jetzt nicht unbedingt jedem so ein Zertifikat geben. Es gibt so ein, zum Beispiel von Google pflegt da so eine Liste von Domains, die dafür bekannt sind, Schadsoftware zu verteilen. Und die haben es halt auch mit, also gegen diese Liste werden diese Zertifikate auch geprüft und dann bekommen halt solche bösen Buben dann kein Zertifikat.
Okay, aber kann man dann nicht einfach eine andere Domain sich aussuchen?
Ja, das ist so ein Henne-Ei-Problem, also so ein Kampf, aber es ist schon mal nicht schlecht, dass es schon mal sowas gibt. Also dann, du kannst auch hinterher dann wiederum Zertifikate widerrufen und das werden die wahrscheinlich dann auch machen. Also wenn die dann merken, dass da läuft jetzt Schindluder über die Domain. Die haben das nie verdient mit der.
Was sind denn da jetzt noch so Kritikpunkte an Let's Encrypt?
Es gab vor kurzem, also es gab noch eine News, dass da.
Also es ist ja immer noch ein Beta-Status so.
Ja, es ist noch ein Beta-Status, aber es kann halt, also es ist jetzt in der öffentlichen Beta, also man kann jetzt ohne Anmeldung da drauf, also man soll vielleicht noch mit ein paar Bugs rechnen, so wie wieder bei der Webserver-Konfiguration.
Ja, im Client oder so, das ja, noch.
Aber man kann,
aber wenn man dort auf
GitHub halt schon guckt, Zertifikate raus.
Da wird fleißig dran gearbeitet.
Na, worauf ich jetzt genau hinaus will, dass die kurze Zeitspanne, in dem die Zertifikate überhaupt gültig sind. Also halt 90 Tage ist, finde ich, ziemlich knapp bemessen für SSL-Zertifikate.
Ja, aber ja, also das ist knapp bemessen, wenn man jetzt so andere Software einsetzt, die jetzt, wenn man jetzt so eine Seite besucht, dann sich merkt, oh, das ist aber ein anderes Zertifikat, das ist das Zertifikat, was ich das letzte Mal gesehen habe. Und dann den warnt, da gibt's so irgendwie Certificate Protocol und sowas, also Browser-Add-ons, die das machen. Dafür ist es ein bisschen problematisch. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du halt wieder den Vorteil, wenn Zertifikate nur kurze Zeit gültig sind, dann ist auch der Zeitraum, also bis dann wirklich mal ein Zertifikat wieder ausläuft, also bis man dann, bis wenn jetzt jemand anders zum Beispiel den Zugriff auf den Dienst hat, gut, dann kann das ja ein neues Zertifikat erstellen. Aber ja, es es hat halt Vor- und Nachteile, dass diese kurze Zeit.
Du meinst, dann kann man schlampiger mit halt Revocation-Listen umgehen, indem man das gar nicht mehr betreibt.
Ja, so, genau. Ja, das ist halt auch ein Problem bei so ein CAs, dass die mit diesen, also die Listen, die werden halt auch relativ lang und das ist halt auch viele Ressourcen, die man da rein investiert, um diese Infrastruktur zu halten. Und man halt, die haben sich halt gesagt, ja, wir müssen irgendwie skalieren unseren Dienst und das machen wir halt die Zeit, die diesen Zertifikat ist, kürzer und dann haben wir unterm Strich weniger Zertifikate, die wir in dieser Liste vorhalten müssen.
Hm. Ja, ich würde eigentlich gerne noch kurz zwei Punkte, hat man das jetzt andeuten. Einmal HTTP Strict Transport Security. Das ist jetzt so ein Feature, was du serverseitig anknipsen kannst und sagen kannst, wenn du als User jetzt meine Webseite besuchst und die und du halt unverschlüsselt ankommst, schau doch mal zu, dass du innerhalb der nächsten Zeitspanne, die ich dir vorgebe, diese hat meine Webseiten SSL verschlüsselt besuchen solltest.
Also meinst du jetzt dieses HSTS?
Genau, HSTS.
Also
andererseits, wie spannend ist nämlich, und damit habe ich mir nämlich selber halt ins Knie geschossen, ist dieses HTTP Public Key Pinning. Also das HPKP.
Also du musst ein bisschen mal erklären, was das ist.
Na, das ist quasi dasselbe in grün, nur mit dem halt Unterschied, dass ich hier halt an der Stelle vorgebe, nicht, dass du nur halt SSL verschlüsselt bei mir in Zukunft halt auftauchen sollst, sondern dass ich dir vorgebe, welches Zertifikat du von mir erwarten musst an der Stelle.
Und das gibt man dann anders, also dann sagt dann hier, ich habe jetzt dieses Zertifikat und
genau.
Das ist dann so lange da drin gespeichert, genau, wie es gültig ist.
Und na, ich bisschen so in meinem paranoiden Wahn, habe erstens den Timer auf 365 Tage gesetzt. Das heißt, sobald der erste Browser meine Website halt aufruft, musste dann mindestens ein Jahr mit diesem Fingerprint von dem Zertifikat rechnen, sonst breche halt ab. Und in der Regel macht man ja sowas aus Vorsicht, falls doch mal halt irgendwas schiefgehen sollte oder man das jetzt für sich Subdomains halt einrichtet und da aber dafür noch keine Domains, keine Zertifikate halt ausgestellt hat, dann aber schon so die ersten Clients drauf zugreifen und das dann halt automatisch halt abbrechen, weil du kannst auch so eine Abhängigkeit gegenüber der Top-Level-Domain hin zu Subdomains machen. Jedenfalls mit dem halt Ergebnis, ich habe das nicht auf die Root-CA gepinnt, also auf Let's Encrypt, sondern auf das eigene Zertifikat. Das heißt also, dass HPKP...
also, dass man jetzt nicht mehr der CA vertraut, sondern
genau,
nach dem ersten Besuch auf der Webseite dem genau, Zertifikat nur noch.
Genau. Und dann ist mir was...
Du hast noch 30 Sekunden, okay, 30 dann sind Sekunden. Wir zumindestens...
Jedenfalls online, fuck up offline. Mit meinem alten Zertifikat und dann ging es über Monate lang... Hatte ich das nur in meiner Website-Statistiken gesehen, dass der Zugriff auf einmal eingebrochen ist, weil die Leute nicht mehr draufgekommen sind, weil sie das noch in ihrem Cache hatten. Und es war einfach nur...
Ja. Also abschließend, guckt den...
Also aufpassen, was man macht. Auf jeden Fall.
Guckt den Talk auf dem Kongress oder andere Talks und...
Ja, auf jeden Fall. Fahrplan verlinken wir. Macht's gut. Bis Januar.